den Textlesungen, dem Psalm über Sünde, Schuld und Missetaten und der Lesung über Weltgericht und Schafe und Böcke, haben Franz Eick und ich gemeint, das Lied musste sein. Du gibst das Leben. In Fülle, nicht gekleckert. Kann ja geradezu depressiv werden angesichts der Themen dieses Sonntags, dieses vorletzten im Kirchenjahr. In der Tat, die Wochen, die Tage werden dunkler. Zumindest jetzt in unserer nördlichen Halbkugel, das ist nun mal so. Volkstrauertag, Thema. Dann eine US-amerikanische Präsidentenwahl, die ich jetzt lieber nicht kommentieren möchte. Wirtschaftliche Stimmungen, Konfliktstimmungen auf unserer Erde. Persönlich Termine und Aufgaben. Immer mal wieder Thema, aber ich habe das Gefühl, wir sprachen heute Morgen auch im kleinen Gebetskreis noch darüber vor dem Gottesdienst. Hetze ist wieder mal aktuell, von einer Baustelle in die andere. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Dafür hast du dich, Jesus, nicht verschont. Und du gibst nicht nur ein wenig, ja, die Fülle liegt in dir. Wie kriegen wir diesen Spagat hin? Auf der einen Seite das, was wir erleben und empfinden, was uns ausmacht im Beruf und im Alltag, und auf der anderen Seite diese glaubensbekenntnisartige Zuversicht, diese Heilsgewissheit, die wir doch ernst nehmen wollen, nicht nur im Kopf und in unserem Herzen. Wie kriegen wir diesen Spagat hin? Gibt es ein Wort in der Bibel, das uns hier vielleicht helfen kann? Ich denke schon. Zum Beispiel die Perikope für heute, ein nicht unbekanntes Wort, aber eins, das es in sich hat. Der Apostel Paulus schreibt es in seinem Brief an die Römer im Kapitel 8, in den Versen 18 bis 25. Und auch wenn ihr es inzwischen gewohnt seid, dass ich meistens die Hoffnung für alle wähle, heute gehe ich doch noch einmal ganz bewusst zurück in die Tradition der alten Luther-Übersetzung. Vielleicht werdet ihr noch merken, warum ich das tue, weil ich glaube, dann geht es uns besser ein. Auch wenn es nicht mehr unsere Alltagssprache ist. Hört einfach mal genau zu. Paulus schreibt, denn ich bin überzeugt. Nochmal, da geht es ja schon los, ne? Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden wird. Denn das ängstliche Warten der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung hin, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit hin zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich mit uns ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Denn wir sind gerettet, aber auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Wenn wir aufmerksam alles genau gehört haben, könnte ich jetzt eigentlich Amen sagen. Es ist eigentlich alles gesagt. Hammer! Bei weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber boah, mich hat dieser Text fast umgehauen. Natürlich habe ich ihn ein paar Mal gelesen. Und immer wieder habe ich das auch richtig verstanden. So jeden Nebensatz nochmal und die Zuordnung. Paulus weiß, was in unserem Leben los ist. Auf unserer Welt. Da scheint die Antike gar nicht so anders gewesen zu sein wie unser heute. Und auch unser Leben als Christen, als Schwestern und Brüder, als solche, die an Jesus längst glauben und wissen, dass sie gerettet sind und trotzdem wissen, dass damit die Probleme nicht vom Tisch sind. Paulus hat das Leben begriffen und er schließt die richtigen Konsequenzen und Entscheidungen für sein Leben. Und ermutigt die Römer und durch sie auch uns, das auch zu tun. So, aber ich sage jetzt nicht Amen. Lasst uns nochmal den Text ein bisschen untersuchen. Weil ich finde, bei allem, was uns runterziehen kann in unserem Leben, und das kann es wirklich, das wird überhaupt nicht bagatellisiert und bei Paulus schon gar nicht, hat er uns wichtige Dinge zu sagen, um damit umzugehen, was unser Leben umtreibt. Und ich finde, interessanterweise ist es ausgerechnet das allerletzte Wort in diesem Predigttext, was das Entscheidende ist. Es heißt Geduld. Es soll darum das erste sein, von dem diese Predigt handelt. Nochmal der letzte Satz. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Ganz ehrlich gesagt, mir fiel dazu trotzdem zunächst auf, der hat gut reden, der Paulus. Wo musste er denn bitteschön in seinem Leben geduldig sein? Das meine ich so. Der hatte doch das unverschämte Glück, dass der Herr ihm persönlich begegnet ist vor Damaskus. Wer kann das von sich behaupten? So ein Startschuss in seinen Glauben, so eine unmittelbare Jesusbegegnung, die ihn im wahrsten Sinne des Wortes aus den Latschen hat kippen lassen. Boah, so heftig das gewesen sein mag, so beneidenswert finde ich das auch. Dann weiter. Er hörte nur 2 Tage später den Auftrag seines Lebens, der ganz klar gemacht hat, wo es ab jetzt lang geht und was bis zum Ende seines Lebens Richtschnur sein würde. Er soll den Heiden das Evangelium verkünden. Das ist ab jetzt sein Job und alles andere ist Nebensache. Nur 2 Tage später. Geduld hat er da nicht für gebraucht. Und das hat er auch getan. Und mit für damalige Verhältnisse unglaublichem Einsatz und durchaus nicht vergeblich. Ohne Flugzeug, ohne motorisiertes Schiff, ohne Auto, zu Fuß, wenn es mal hochkam und er Kohle genug hatte, vielleicht mit dem Esel oder mit dem Pferd, binnen kürzester Zeit die ganze damalige Welt, also den Mittelmeerraum, nicht allein, aber doch maßgeblich evangelisiert. Kein Internet, kein Posten, kein Chatten, kein Twitter, kein Facebook, alles nicht nötig. Zack, nach 15 Jahren war der Mittelmeerraum evangelisiert. Wo bitteschön brauchte der Mann Geduld? Und dann, wie viele Gemeinden hat er nicht nur gegründet, sondern die haben auch Geschichte gemacht. Denken wir doch nur an die Briefe, an die Römer, an die Korinther, an die Philipper, an die Epheser, an die Kolosser, an die Galater und Thessalonicher und noch Einzelbriefe an Philemon und so, die alle widerspiegeln, da war richtig was los. Wo bitte, Paulus, musstest du geduldig warten, bis deine Leistung Früchte trug? Dann aber ist mir aufgegangen, das ist natürlich kurzsichtig. Sehr kurzsichtig. Er schreibt ja in seinen Briefen oder andere Lukas über ihn in der Apostelgeschichte durchaus anderes. Und zwar Dinge, wo er nicht nur Geduld tragen, sondern auch ertragen musste. Da ist zunächst seine Krankheit, von der er selbst sagt, sie wäre ihm wie ein Pfahl im Fleisch. Und obwohl er wie kaum ein anderer an anderen Stellen davon schreibt und berichtet, wie wichtig es ist, in Jesu Namen zu beten und Gebete dann auch erhört werden, obwohl er am besten Bescheid weiß darüber, muss er zugeben, dass Gott ihm gesagt hat, nein. Damit du nicht überheblich wirst, lebst du damit bis zum Schluss. Kennen die berühmten Worte, lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist eine Ohrfeige, auch wenn eine tröstliche. du wirst nicht gesund, mein Freund, heißt das nämlich. Wir spekulieren darüber, was er gehabt hat. Migräne, ein Augenleiden. In Galatern schreibt er, gerade weil er so frustriert ist über sie, der nächste Punkt, wo er doch auch geduldig sein musste, sagte, ihr hättet euch für mich die Augen ausgerissen, als ich bei euch war, wegen meiner Schmerzen. Hatte er eine Kopfkrankheit? Wir wissen es nicht, aber es muss wohl was gewesen sein, was nicht keine Kleinigkeit war. Er hat Geduld haben müssen und Gott hat es ihm aufgelegt. Und zwar Geduld bis ans Ende. Scheint diese Krankheit nie losgeworden zu sein. Und ich sprach schon von den Galatern, neben ihnen von den Korinthern. Wie viel Geduld musste er auch trotz aller Missionserfolge mit seinen Leuten haben? Für mich ist bahnbrechend Galater 1, Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi, zu einem ganz anderen Evangelium. Also ihr Lieben, dagegen seid ihr, und das ist jetzt nicht Fishing for Compliments, Gold. Das habe ich noch nicht mal ansatzweise empfunden, euch als den Gemeindegliedern dieser Gemeinde gegenüber. So einen Frust, den der Paulus gehabt haben muss, wegen der Galater oder bei den Korinthern, ja, die ihm sein Apostolat abschwören sollen. Ist doch noch niemand von euch zu mir gekommen und hat gesagt, du bist aber ein Pastor, du bist den Beruf aber nicht wert. Ja? Natürlich gibt es immer mal Meinungsverschiedenheiten oder dass man im Glauben mal Dinge anders auslegen kann, das ist doch völlig normal. Ja, aber so diese grundsätzliche Kritik, die Paulus immer wieder vom Sockel geschmissen hat. Doch, doch, Paulus, doch, du weißt, was Geduld ist und warum du sie auch haben musst. Entschuldigung, ich nehme das vom Anfang wieder zurück. Also halten wir fest, er weiß, wovon er redet und nicht nur auf sich bezogen. Ich überhöhe diesen Satz. Geduld gehört also ganz offenbar zum Leben eines Christen dazu. Er schreibt, wenn wir nur auf das hoffen, was wir sehen, ist das keine Hoffnung. Nur wenn wir auf das hoffen, was wir nicht sehen, dann warten wir darauf in Geduld. Punkt. Das ist nicht schön, aber das ist realistisch und damit kann man leben. Transfer, Gegenprobe, ist das so, wie Paulus das sagt. Fragen wir uns also selbst, wie halten wir es mit ihr? Mit der Geduld. Unsere erste, wahrscheinlich unfreiwillige Begegnung, ich fange mal ganz bewusst ganz klein an, war vielleicht, zumindest gehörte es in meinen Erinnerungen dazu, wie schwer es war zu warten, so in der Woche des 4. Advent, wenn die Wohnzimmertür zu war, bevor das Glöckchen klingelte und man wusste, man durfte rein. Und man hat ja schon 4 Wochen mindestens darauf gewartet, was ist wohl dahinter? Wird sich einer meiner sehnlichen, wenn auch kindlichen Wünsche erfüllen? Was war es bei euch? Ein Fahrrad? Eine Puppe? Eine elektrische Eisenbahn? Eine Carrera-Bahn? Eine Ritterburg? Was waren so unsere Wünsche? Je nach Generation werden die anders ausgesehen haben. Aber ich kann mich noch erinnern, das war eine ganz schöne Geduldsprobe für mich als kleinen Bengel. Und dann, wenn zwischendurch ja auch mal im Warten was schiefgegangen war, haben die Eltern das ja auch durchaus mal als Register gezogen. Mal gucken, ob da, wenn du so weitermachst, überhaupt was hinter der Tür ist. Ich habe gesagt, ich fange mal bewusst klein an, wir wollen ja schmunzeln erstmal beim Thema Geduld. Aber wie geht es dann weiter? Bei den Jugendlichen, also ich rede nur von meiner Zeit, ihr müsst das für euch beurteilen, ob das anders war, aber erst als es ans 16. Lebensjahr ging, durfte man ja auch abends mal länger weg. Ich kann mich noch gut erinnern, wie meine Mutter auch hinter dem Fenster gestanden hat und auf die Uhr guckte, wenn das nicht so ganz hingehauen hat. Und dann hieß es aber auch, naja, aber bis die Lehrstelle frei wird, musst du schon noch ein paar Monate warten. Was nützt mir also der Freigang? Sag das jetzt mal so, wenn keine Kohle im Portemonnaie war. Und vor dem 18. Lebensjahr gab es auch keine Möglichkeiten, Führerschein zu machen, um mich mobil zu machen. Ja, Mama und Papa haben auch keinen Bock, mich überall hinzufahren. Das ist jetzt alles 30, 40 Jahre her. Aber ich denke, Varianten davon gibt es ja wahrscheinlich in jeder Generation. Immer noch kann man schmunzeln, wenn man sagt, das sind ja keine wirklichen Probleme. Moment mal, für die jeweilige Altersgruppe ist das ein Problem gewesen. Na, nur weil wir jetzt alle viel weiser und älter sind und eben keiner mehr uns sagt, wann wir zu Hause sein müssen, ist das ja kein Problem gewesen. Aber wie ist das mit den Erwachsenen, also so mit uns? Brauchen wir nicht auch manchmal Geduld, wenn wir krank sind, dass wir endlich wieder genesen? Wir glauben doch, dass Gott der beste Arzt ist und wir sprechen Gebete zu ihm und gehen davon aus, dass er hilft. Und dann sagen wir Amen und dann ist Geduld doch ein Selbstgänger, gell? Oder heiklere Themen. Ich spreche sie an, obwohl ich und gerade weil ich weiß, dass manche auch betroffen sind. Wenn sich Kinderwunsch oder der nach Enkeln lange auf sich warten lässt oder gar nicht erfüllt wird. Wir glauben ja an Jesus, Geduld, kein Problem. Sich damit abfinden, dass mancher Pfahl im Fleisch nie weggeht, kein Problem, hat Paulus doch gesagt. Echt? Oder in der Partnerschaft. Wenn es um Beziehungen mit ganz wichtigen, lieben Mitmenschen geht, das Warten darauf, dass diese Beziehungen wieder in Ordnung kommen, uns und denen, die uns verbunden sind, auch wieder Freude machen, diese Beziehungen, die doch so wichtig sind. Wir sind doch Christen, wir haben doch warten gelernt. Wie gut, dass Paulus weiß, wovon er spricht, und deswegen war es mir wichtig, das auch so deutlich zu machen, damit wir abnehmen, dass es wichtig ist, dass wir nicht auf das hoffen, was wir sehen, das ist kein Kunststück, sondern dass wir mit Christus im Glauben auf das hoffen, was wir noch nicht sehen und vielleicht auch noch gar nicht sehen können. Und dass wir erkennen, dass wir darauf warten müssen in Geduld. Denn wir wissen immer erst hinterher rückblickend, wann die Erwartung in Erfüllung gegangen ist oder eben auch nicht. Im Hier und Jetzt ist es egal, ob wir Kleinkind, Jugendlicher, Erwachsener sind, und ich komme gleich noch auf die alten Menschen, dann tut Geduld Not, weil das Ende noch nicht bekannt ist, ob wir Christen sind oder nicht. Und kommen wir jetzt zu diesem letzten Lebensabschnitt. Wie ist das denn mit älteren Menschen oder mit schwer kranken Menschen, wo es nicht darum geht, wann werden wir wieder gesund? Wir wissen, dass wir es werden, aber wir wissen halt noch nicht wann. Sondern wenn diese Prognose durchaus unsicher ist. Oder selbst wenn wir ganz gesund sind im hohen Alter, aber der Gedanke sich einschleicht, dass das Leben mit all dem, was äußerlich ganz zufriedenstellend erscheint, aber in der Einsamkeit völlig sinnlos zu werden scheint. Wenn sich dadurch so ein Gedanke einschleicht, eigentlich wäre es doch schön, wie Paulus an anderer Stelle ja auch sagt, man wäre schon am Ziel. Man dürfte endlich heimgehen. Haben solche Gedanken nur Nicht-Christen? Ich glaube gerade Christen, denn die Nicht-Christen dürften von Heimgehen gar nicht sprechen. Die wissen ja gar nicht, wohin. Das ist ja ein zutiefst christlicher Gedanke. Was ist dann? Und wie gelingt es uns dann, wenn es wirklich existenziell wird? Und jetzt rede ich nicht mehr von der elektrischen Eisenbahn und am Weihnachtsbaum. Geduldig zu bleiben. Was sagt uns Paulus dazu? Inwiefern können uns seine Worte dann wirklich helfen, wenn es dünn wird? Ich höre aus seinem Text mindestens zwei Gedanken, die uns vielleicht, und ich behaupte sogar bestimmt, weiterhelfen können. Der erste: Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden wird. Kein Wort davon, dass dieser eine Satz einfach zu beherzigen wäre. Es geht nicht um Einfachheit. Aber es kann schon sehr hilfreich sein, wenn wir uns immer wieder eines vor Augen stellen. Dieses Leben, egal wie es gerade ist, dieses Leben ist nicht alles. Das heißt nämlich, wir sind nicht für den Tod geschaffen, sondern für die Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist das Ziel unseres Lebens. Unser Weg in dieser oft so kalten Welt hat tatsächlich ein Ziel. Wir werden zufrieden sein mit dem, was uns erwartet. Ja, mehr noch, so Paulus, werden wir überwältigt sein, nur noch staunen und stammeln können. Vor uns liegt die unbeschreibliche Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenken will. Spielt dieser Gedanke an die Ewigkeit bei Gott in unserer Alltagsgestaltung noch eine Rolle, hinterfragt Paulus uns. kein Aug hat je gespürt, kein Ohr hat mehr gehört. Solche Freude, heißt es in einem ganz alten Kirchenlied, aber doch sehr zutreffend. Haben wir das verlernt? Und so wird es sein, behauptet die Bibel. Ich zitiere, Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. So lesen wir in der Offenbarung, übrigens im Predigtext vom nächsten Sonntag, herzliche Einladung, dann wiederzukommen, da mache ich nämlich Fortsetzung. Und darauf gehen wir zu. Ich glaube fest, es wird uns die Geduld leichter machen, wirklich leichter machen, wenn wir uns immer wieder täglich wenigstens einmal das sagen und uns davon auch stärken lassen. Hinter dieser Welt kommt ein Leben, dessen Herrlichkeit alles klein und gering achten lässt, was wir hier erleben und erleiden. Ja, ich weiß, dazu haben schon viel berühmtere Menschen wie Marx und Engels schon mal was ganz Entscheidendes gesagt. Das ist dieses Opium fürs Volk. Wenn ihr nicht mehr weiter wisst und keine Erklärung mehr habt für euer mieses Leben, dann lasst ihr euch von den Kirchenfatzken auf ein tolles Jenseits billig vertrösten. Das ist in der Tat ein Problem. Und Paulus sagt es lange, bevor Marx und Engels geboren sind, dass er das darum weiß. Deswegen sagt er nämlich, wenn wir nur auf das hoffen, was wir sehen, dann ist das gar keine Hoffnung. Nur wenn wir auf das hoffen, was wir nicht sehen, und das kann man eben nur glauben, dann werden wir bereit sein, darauf in Geduld zu warten. Das ist der Punkt. Wir müssen uns immer wieder entscheiden, ob wir das, was wir erleben und besonders eben das leidvoll erleben, bereit sind, vor dem Hintergrund der Herrlichkeit Gottes zu akzeptieren, oder ob wir sagen, dazu sind wir nicht bereit. Diese Entscheidung müssen wir fällen. Die kann uns auch ein Paulus nicht abnehmen. Er kann uns nur dazu einladen, aufgrund seines eigenen Lebens und Leidens. Denn wenn es stimmt, dass er im Jahr 64 unter Nero den Märtyrertod in der Arena bei den Löwen gestorben ist, dann war das bestimmt auch alles andere als eine leichte Geduldsprobe in den Nächten vorher im Kerker, bevor es in die Arena ging. Noch einmal, Paulus wusste, wovon er spricht. Lassen wir uns davon einladen, unser eigenes Leben und Leiden auch so einzuschätzen? Aber es ist da auch noch ein zweites, das uns Paulus hier nahebringen will. Folgender Gedanke, die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit hin zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Zweiter, ganz wichtiger, entscheidender Satz. Denn ich spüre hier aus diesem Satz etwas von einer großen Freude, die auch schon in der Erwartung liegt. In der Erwartung dessen, was noch gar nicht passiert ist. Sagen wir nicht schon als schlichter Volksmund, Vorfreude ist die schönste Freude? Zugegeben, auch dieser Gedanke in unserem Kopf und in unserem Herzen, von unserem Willen her gesteuert, ist nicht ganz einfach. Denn auch der könnte in billiger Vertröstung enden, wenn wir zu naiv ans Leben herangehen. Aber unser Herz ist in der Lage, diesen Gedanken nachzuempfinden. Vorfreude ist die schönste Freude. Gehen wir nochmal diese kleinen Episoden unseres Lebens durch. War das wirklich nur schlimm, als wir als Kind wochenlang und vor allen Dingen am 24.12. stundenlang auf diesen besonderen Moment warten mussten? Oder war da nicht auch so ein Kribbeln im Bauch, dass ich gar nicht mehr vermissen möchte in diesem Warten darauf, dass die Tür endlich aufgeht? War das nur schlimm? Oder als man sich zum ersten Mal verliebt hatte, oder auf eine Arbeitsstelle warten musste oder auf das Auto oder darauf endlich nicht mehr Mama und Papa fragen zu müssen, wie lange darf ich denn wegbleiben? Schon die Zeit dahin. Ich weiß noch, manche von meinen Klassenkameraden, die zur Bundeswehr mussten, die haben dann immer dieses Maßband da abgeschnitten. Das waren ja auch so Rituale, die ja nicht nur blöd waren, sondern die ja etwas von Vorfreude ausdrückten, ohne die, behaupte ich jetzt, das eigentliche Ereignis gar nicht mehr so schön gewesen wäre. Ich glaube, Jan hat es mal in einer Sitzung gesagt, diese Sehnsucht, dieses Problem in unserer Gesellschaft ist unter anderem auch, dass wir so schnell Erfüllung unserer Wünsche haben wollen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang du das mal gesagt hast. Da fällt mir nämlich ein guter Freund aus Göttingen, vielmehr ist er ein guter Freund meines Bruders, aber für mich ist er dann auch einer geworden, der Mann hat Kohle eigentlich ohne Ende. Hat ein super laufendes Geschäft, ist ein kleiner Workaholic, aber wenn er irgendwas nicht hat, dann sind es Geldprobleme. Und der hat selten Wünsche, ist nämlich ein eigentlich sehr bescheidener Mensch, aber wenn er einen hat, dann bewertet er diesen Wunsch erstmal er beziffert ihn erstmal und sagt, wie groß ist dieser Wunsch und wie wichtig ist er mir? Und ich kann mich an zwei Beispiele erinnern. Einmal wollte er ein neues Auto haben. Und ein anderes Mal, da waren wir uns sehr ähnlich und deswegen hat mich das auch so fasziniert, wollte er sich im Keller so einen Multimedia-Raum einstellen. So ein Mini-Kino zu Hause. Ja, für manche von euch sagen, wie kann man sich sowas wünschen? Oh, ich finde das schon gut. Ja, so mit 3D und, naja, ne, ihr Jüngeren zumindest, ihr wisst, was ich meine. So, das war für den überhaupt kein Problem. Das konnte der aus der Portokasse bezahlen. Ja, der hätte sofort nach Feierabend losgehen können und sagen, setz dich um, Mercedes, E-Klasse, S, das wäre für den, das ist nicht übertrieben, das ist wert für den, ja. Was macht der? Er beziffert seinen Wunsch und auf diese Heimkinoanlage, sich überhaupt die Sachen zu kaufen, hatte er sich 9 Monate gesetzt, vorher wird das Zeug nicht angeschafft, geschweige denn installiert. Warum? Weil er es wertschätzen wollte, sich auch selbst überprüfen wollte, ist mir das überhaupt so wichtig? Und zum Zweiten, weil er sagt, die Vorfreude ist doch so geil, entschuldigt den Ausdruck. Dieses Suchen in Katalogen und heute würden wir sagen im Internet, nehme ich das oder nehme ich doch lieber das oder ach, die Entwicklung geht aber noch weiter, sagt er, das war doch viel schöner, den ersten Film nachher zu gucken, war gar nicht mehr so pralle. Und bei dem Auto hat er sich, er ist einen ganz alten Golf gefahren. Der Mann hatte bestimmt eine 7-stellige Summe auf mehreren Konten. Ganz alten Golf gefahren. Und ich glaube, er hat sich dann Passat kaufen wollen. Also nichts gegen Passat, ich fahre auch nur Audi, ja. Aber der hätte auch. Ne? Dafür hat er sich 3 Jahre Zeit gelassen. Wusste nicht mal, ob sein Golf das hält. Weil er sagte, das ist viel Geld. Für den war das eigentlich nicht viel Geld. Aber wisst ihr, was ich damit sagen will? Der hat was begriffen. Es kommt nicht auf das an, was wir könnten. Es kommt nicht mal auf das an, was wir gerne hätten. Sondern es kommt darauf an, dass wir das Leben als das wertschätzen, was es ist. Nämlich als ein Geschenk von Gott. Und dass dieses Geschenk von Gott auch eine Aufgabe mit sich bringt, verantwortlich für mich damit umzugehen und auch für andere. Aber wir sind jetzt nicht beim Erntedankfest, sondern heute ist das Thema Leiden mit dran. Wie wir damit umgehen und mit Geduld. Ja, umso wichtiger ist es, wenn wir nicht nur in unseren schönen Dingen auch mal Geduld an den Tag legen müssen und nicht gleich unsere Wünsche in Erfüllung bringen, weil wir Wohlstand haben. Sondern dass wir auch in unserem Leiden lernen, so schwer das fällt und so schmerzhaft das sein kann. Leute, 5 Minuten mit Zahnschmerzen in der Zahnarztpraxis sind ein ganz anderes Gefühl, als 5 Minuten auf die eigene Frau vom Standesamt zu warten, die man heiraten möchte. 5 Minuten sind 5 Minuten, aber gefühlt können das eine Stunden und das andere Bruchteile von Sekunden sein. Ich will aber nicht ins Schwafeln kommen. Lassen wir uns also bitte die Vorfreude erst recht im Leide, wir singen es nachher noch, Jesu meine Freude, nicht nehmen, indem wir nur noch dem nachjagen und gebannt darauf warten, dass unsere Wünsche wahr werden, auch wenn es um Leid geht. Auch in der Zeit vor der Erfüllung, sogar in der Zeit, bevor der Schmerz nachlässt, darum geht es mir jetzt, kann ein ungeheures Potenzial der Erkenntnis unseres Glaubens liegen, weil wir darin wachsen und anderen Menschen aufgrund unserer Erfahrung eine Hilfe werden können. Der keine Probleme, keine Schmerzen kennt, kann anderen nicht helfen, die Probleme und Schmerzen haben. Gott muss uns manches zumuten, damit wir anderen Menschen das Evangelium weitergeben können. Aber nicht als Leute, als Blinde, die von der Farbe reden. Es gilt, Geduld zu üben und die Hoffnung, gerade auf die Dinge, die wir nicht oder noch nicht sehen, nicht zu verlieren. Ich schließe noch einmal mit diesen beiden Sätzen von Paulus. Denn ich bin überzeugt, Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Wir sind gerettet, doch auf Hoffnung. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld.